Christus hat uns befreit von der Todesfurcht. Das heißt, vor jenem Fallen in das bodenlose Nichts, vor dem Ausgelöschtwerden der Persönlichkeit, von jener Furcht vor dem kommenden Gericht. Aber das bedeutet nicht, dass wir unbekümmert sein müssten, was das Sterben anbetrifft. Auch Paulus hat im Gedanken an das Sterben geseufzt. Es war ihm ein Gedanke, der ihn bedrückt hat. Denn dieser Durchgang muss von uns allen geleistet werden, auch wenn wir wissen, dass der Herr uns abholt. Dieses Thema ist ja ein Tabuthema. Man spricht in den Gemeinden nicht gerne von unserem Sterben oder von unserem persönlichen Tod. Wir hörten ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Und deshalb wollen wir es heute Abend tun. Wir wollen dem nicht ausweichen. Und ich möchte zunächst einmal aus der schwer verständlichen Weisheit unseres geliebten Bruders Paulus, so wie es Petrus einmal formuliert hat, einen Text lesen. Es ist jener schon angekündigte Text aus 2. Korinther 5, Vers 1 bis 9. Wenn Sie mitlesen, werden Sie spüren, dass ich an einigen Stellen eine Korrektur eingefügt habe. Besonders bei Vers 3 bitte ich das zu beachten, nach den besten und neuesten Handschriften des Grundtextes. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, und das ist unser Leib, so haben wir einen Wohnbau aus Gott, ein Haus nicht mit Händen bereitet, ein ewiges in den Himmeln. Das also dort in den Himmeln, wir könnten sagen, in jenem unzugänglichen Lichte des Vaters, in jenem himmlischen Jerusalem, das unser aller Mutter ist, schon bereitsteht für uns. Der Herr Jesus hat es ja einmal gesagt, ich gehe hin, euch die Wohnung zu bereiten. Wohnungen, die bereitstehen im Hause meines Vaters, sind viele Wohnungen. Vers 2. Denn in diesem, ergänzen müssen wir Zelt oder in diesem Zustand, freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Ich möchte hier schon sagen, damit meint Paulus jene Generation endzeitlicher Christen, die nicht durch das Sterben hindurchgehen müssen, die also das Zelt des Leibes mit seinen Zeltstangen, den Knochen und den Zelthäuten, dem Zeltstoff der Zeltplane, nicht ausziehen müssen, sondern die überkleidet werden mit dem neuen Leibe der Herrlichkeit, mit jener wunderbaren Behausung aus Gott, mit jenem Wohnbau aus der Himmelswelt. In der Entrückung, in der Verwandlung, in die Herrlichkeit Jesu hinein. Das wünscht sich also Paulus. Er fügt aber hinzu, wenn wir auch als Entkleidete nicht nackt erfunden werden. Entkleidet heißt, die Zeltbehausung unseres Leibes abgelegt zu haben. Und da müsste man nun meinen, wenn man sich entkleidet hat, dann wäre man nackt. Aber Paulus sagt, selbst wenn wir entkleidet sind, wenn wir unseren Todesleib abgelegt haben, sind wir nicht nackt. Das ist doch ein Widerspruch. Wenn Sie sich im Bad entkleidet haben und es klingelt an der Tür, dann stehen Sie nackt. Was machen Sie dann? Dann ziehen Sie einen Morgenmantel an. Dann haben Sie ein Zwischengewand. Vers 4. Denn wir freilich, die in dem Zelte sind, in diesem Todesleib, seufzen beschwert oder belastet, weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das sagt Paulus bei jenen Ausführungen über die Verwandlung und Entrückung der letzten Christengeneration in die Herrlichkeit Jesu hinein. Ohne Sterben, ohne Tod. Vers 5. Der uns aber eben hierzu ausgerüstet hat, ist Gott. Denn er hat uns auch das Angeld oder das Unterpfand des Geistes gegeben. Denn er wird uns ja um seines in uns wohnenden Geistes, den er in uns hinein deponiert hat, auferwecken. Vers 6. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, solange wir unsere Heimat in dem Leibe haben, sind wir fern, und zu ergänzen ist, der eigentlichen Heimat, weg vom Herrn. Denn durch Glauben wandern wir und nicht durch Schauen. Wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und, so ergänzen ist, sofort in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Darum setzen wir unsere Ehre darein, ob wir nun schon daheim sind beim Herrn oder noch in der Fremde, fern der Heimat sind, ihm wohlzugefallen. So auch die Abgeschiedenen, die schon daheim sind beim Herrn, haben dort die Möglichkeit, ihm wohlzugefallen. Und Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, müssen alle dort enthüllt werden. Hier ist die Rede vom Auswandern des Zeltbewohners nach dem Abbruch des Zeltes. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus 2. Petrus 1, Vers 13 bis 14, wo der Apostel Petrus sagt: Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, weil ich weiß, dass das Ablegen meines Leibeszeltes bald geschieht. Wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, damit ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschiede in der Lage seid, euch diese Sachverhalte eigenständig ins Gedächtnis zurückzurufen. Der Abbruch seines Leibeszeltes steht bevor. Das ist das Entkleidetwerden. Denn das Leibeszelt ist unser Kleid, ist unsere Leiblichkeit, ein Leib der Sünde und des Todes, mit Haut, Muskeln, Knochen, so wie das Gestänge und wie die Zelthaut. Und dieses Wort, das wir eben von dem Apostel Paulus gelesen haben, ist ja ein Wort von einem Zeltweber. Und er wusste mit Zelten genauestens Bescheid, auch mit ihrer Konstruktion. Und dieses Entkleidetwerden führt zu einer Auswanderung, zu einer Auswanderung aus der vorläufigen Heimat in die eigentliche Heimat beim Herrn. Das müssen wir zunächst einmal festhalten. Wir werden da noch etwas anderes hinzufügen. Dazu noch zwei Stellen aus dem Alten Testament, Hiob 4, 17 bis 21. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott, oder ein Mann reiner als der, der ihn gemacht hat? Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht, und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staube ist. Wie Motten werden sie zertreten, von Morgen bis Abend werden sie zerschmettert, ohne dass man's beachtet, kommen sie um auf Äonisch. Ist es nicht so, wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie und nicht in Weisheit. Wir hoffentlich in Weisheit. Wir hoffentlich als solche, die ihre Tage zählen so, dass sie ein Herz voll Weisheit nach Hause bringen, wie es im Psalm 90 heißt. Und dann noch das bewegende Wort des großen Königs Hiskia angesichts seiner Todesnot aus Jesajas 38 von Vers 10 an. Ich sprach, in der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheol, des Totenreiches, bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sprach, ich werde Jehova nicht sehen, Jehova im Lande der Lebendigen. Ich werde Menschen nicht mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Wohnung ist abgebrochen und ward von mir weggeführt wie ein Hirtenzelt. Hier haben wir wieder dieses Bild des Zeltes. Ich habe dem Weber gleich mein Leben aufgerollt, vom Trumme schnitt er mich los, vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Ich beschwichtigte meine Seele bis zum Morgen, dem Löwen gleich, also zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich, ich girrte wie die Taube. Schmachtend blickten meine Augen zur Höhe, o Herr, mir ist bange, tritt als Bürger für mich ein. Wenn ich einmal so scheiden soll scheiden, dann scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, dann tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird und das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. So heißt es in der Matthäus, im Matthäus-Oratorium bei der Schilderung des Todes Jesu. Nun haben wir allerdings gehört, lieber wäre Paulus das überkleidet werden, das unmittelbare hineingenommen werden in die Herrlichkeit des Herrn. Ich habe es schon angedeutet, damit wir noch genauer wissen, wovon die Rede ist, möchte ich die Stelle wenigstens lesen. Sie wollen ja heute Abend keine Vermutungen von mir haben. Ich war noch nicht drüben, sondern ich möchte das Wort Gottes zur Sprache kommen lassen. Nur so können wir Klarheit gewinnen. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, während eines Anblickes der Augen. Es ist jener Anblick, wo wir Jesus schauen, wie wir ist, wie er ist, und wo wir in diesem Schauen augenblicklich in seine Herrlichkeit hinein verwandelt werden. Das erste ist eine Zeitaussage in einem Nu, das zweite ist eine Aktionsaussage bei einem Anblick der Augen, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg hinein. Auch hier wird wieder von einem überkleidet werden, von einem Anziehen geredet, nämlich von einem Anziehen des Herrlichkeitsleibes Jesu. Das bleibt also das Ziel, nicht der Wartezustand und Zwischenzustand nach dem Sterben bei dem Herrn, sondern Ziel aller Glaubenden bleibt die Auferstehung, die Geistleiblichkeit. Jener wunderbare Zustand, wo der Lebenssieg des Gekreuzigten auch an unserem sterblichen Leib verwirklicht wird, wo wir einmal einen Leib tragen werden, einen Geistesleib, der ein völlig gehorsames, völlig adäquates Instrumentarium des Heiligen Geistes sein wird und nicht nur ein Tempel, so wie es jetzt unser Leib ist, der oftmals leider ein Kaufhaus und eine Mörderhöhle ist. Und den Christus oftmals reinigen muss mit harten Mitteln seiner Zucht. Deshalb sehnen wir uns nach jenem Tage. Schlatter hat einmal gesagt, der große gläubige Theologe, darum geht es nicht, dass die Heiligen einmal psalmodieren und Krönlein tragen und Palmen schwingen, sondern es geht darum, dass wir mit dem Christus mitherrschen in die künftigen Äonen, in seiner Auslegung des Römerbriefes. Da hat er recht. Das ist das Ziel Jesu, die Vollendung der Gemeinde, die endgültige Überwindung des Todes und alles Todeswesens, und dass wir hineingezogen und hineingerissen werden in seine Herrlichkeit. Dazu Philipper 3, 20 bis 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von dort erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, umformen, bis hin zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Gemäß der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich auch das All unterzuordnen. Das ist also die Kraft, die er einmal einsetzen wird zur Verwandlung unseres sterblichen Leibes in seine Herrlichkeit. Jene Kraft, die ihn befähigt, sich auch das ganze All unterzuordnen. Eine ungeheure Kraft ist nötig, um das Todeswesen in diesem Kosmos zu überwinden. Paulus hat gesagt, wir seufzen. Wir seufzen in diesem Leibe, in diesem Zelte, in diesem Zustand, wenn wir daran denken, dass wir entkleidet werden. Aber dann kommt für ihn während seines Nachdenkens über alle diese Dinge eine positive Entspannung. Denn er darf in Vers 8 sagen von 2. Korinther 5, wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und augenblicklich in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Er sieht es also so, dass das Auswandern aus dem Leibe ein sofortiges Einwandern in die eigentliche Heimat bei dem Herrn Jesus Christus bedeutet. Nur so ist es zu verstehen, wenn es in Philipper 1, Vers 21 und folgende heißt, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn auch das Leben im Fleisch Frucht der Arbeit ermöglicht, so weiß ich doch nicht, was ich erwählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe abzuscheiden und zusammen mit Christus zu sein. Nicht nur bei Christus, zusammen mit Christus zu sein. Denn das ist weit besser. Aber das Bleiben im Fleische ist nötiger, notwendiger, um euretwillen. Ich bleibe also noch ein Stück, sagt er, um die Gemeinden, die ich gegründet habe, zur Reife zu führen. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das kann ein Mann sagen und bezeugen, der im Grunde schon einmal an der Schwelle des Todes stand und der den klinischen Tod erlitten hat. In 2. Korinther 12 kommt Paulus darauf zu sprechen, er kenne einen Mann, der vor 14 Jahren ein eigenartiges Erlebnis gehabt habe. Er wisse nicht, und er redet von sich selbst in der dritten Person, ob er bei diesem Erlebnis noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes. Und das ist die Grenzsituation des klinischen Todes, wo wir uns an der Schwelle des Todes befinden. Und Sie kennen ja viele Berichte von Leuten, die klinisch tot waren. Das beweist nichts. Aber es lässt uns doch einen Blick an diese oder auf diese Grenzsituation geben. Wann ist das gewesen, wo Paulus solches erlebt hat? Dieses geschah in Lystra, wo er von den Juden gesteinigt worden ist, wo zunächst die Zeugen der Steinigung kamen und ihn in eine Grube stürzten. So vollzog sich die Steinigung, dann schwere Steine auf den Brustkorb des Delinquenten warfen und dann kamen auch die anderen, die dann ihn zu Tode steinigten. Und er lag tatsächlich da wie ein Leichnam, wie ein Toter. Da kamen die Brüder und umringten ihn. Da erfährt dieser Mann das, was er später im Philipperbrief beschreibt, die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und er steht auf und geht am nächsten Tag von Lystra bis Derbe. Und das müssen Sie sich einmal auf der Landkarte anschauen. In dieser Situation des klinischen Todes, da hat er es erlebt. Ich weiß nicht, ob ich noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes. Aber ich war bereits entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich hörte unaussprechliche Worte, die keiner der Menschen sagen kann und keiner der Menschen sagen darf. Ich habe im Geiste, Herr, deinen Thron gesehen. Denken wir an dieses wunderbare Lied. Da war er bereits drüben. Da war er bereits ganz in der unmittelbaren Nähe seines Herrn, hörte unaussprechliche Worte und Offenbarungen, die er auch im Epheserbrief nicht niedergeschrieben hat. Denn es steht geschrieben, welche kein Mensch sagen kann und kein Mensch sagen darf. Und der Mann, der das erlebt hat, hätte darüber gelacht, wenn wir sagen, oder manche von uns sagen, dass ein Christ, der stirbt, in der absoluten Bewusstlosigkeit versinkt, in einen Dämmerzustand und dass er in einen Seelenschlaf bis zur Auferstehung versinkt. Er hat es anders erlebt. Und aus diesem Grunde kann er sagen, ich habe Lust abzuscheiden und augenblicklich gemeinsam mit dem Christus zusammen zu sein. Syn Christo steht dort im Grundtext. Als dort die silberne Schnur zu zerreißen begann, da hat er dieses erlebt, jene dreifach geflochtene Schnur aus Geist, Seele und Leib, von der wir heute Morgen gesprochen haben. Ich möchte das Wort doch wenigstens einmal lesen aus Prediger 12, 6. Denn der Mensch geht zu seinem ewigen Hause. Aha, bereits der Prediger weiß etwas von dem Hause in den Himmeln. Und die Klagenden ziehen umher auf der Straße, ehe zerrissen wird die silberne Schnur, die die Einheit aus Geist, Seele und Leib bindet und verbindet. Und zerschlagen wird die goldene Schale und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen die Schöpfwelle an der Zisterne und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen und der Geist zu Gott zurückgeht, der ihn gegeben hat. Nun möchte ich einmal einige Hinweise geben zu dieser Behauptung, dass es beim Herrn einen Zwischenzustand für Glaubende gibt bis zur Auferstehung, den sie bewusst erleben werden, auf den sie sich freuen können und in dem sie dem Herrn Jesus Christus wohlgefallen können. In Hebräer 11 finden Sie jene Liste der glaubenden Zeugen, auch der glaubenden Märtyrer. Und diese Liste wird abgeschlossen mit dem Zeugnis, dass alle jene Dahingegangenen in der Wolke der Zeugen mit dem Christus aufgefahren sind und dass diese Wolke der heimgegangenen Zeugen uns heute umlagert und dass von dort aus die heimgegangenen Glaubenden uns in unserem Wettlauf des Glaubens beobachten. Von dort kommt keine Hilfe, aber gespanntes, interessiertes Beobachten und Zuschauen, wie dieser kleine Rest der Gemeinde Jesu auf Erden seinen Kampf des Glaubens führt. Denn die große Zahl, die überwältigende Menge des Leibes Christi ist bereits beim Herrn. Daran müssen wir immer wieder denken. Das zweite Beispiel. Dem Leidensmanne Hiob wurde am Ende seines Lebens wiedererstattet. Wir lesen es in dem letzten Kapitel des Buches Hiob. Und zwar im Maßstab 1:2. So wie der Herr einmal seinem Volke Israel doppelt erstatten wird, was es erlitten hat, wiedererstatten wird mit dem Rufe, tröstet, tröstet mein Volk, redet zum Herzen Jerusalems, dass ihr Frondienst und ihr Gericht beendet ist. Doppelter Trost, doppelte Wiedererstattung. Er bekommt das Kleinvieh doppelt wieder, er bekommt die Kamele doppelt wieder, auch die Esellinnen bekommt er doppelt wiedererstattet. nur die drei Töchter und die sieben Söhne, die dahingegangen sind in jener entsetzlichen Katastrophe seines Lebens, die bekommt er nur einfach wieder, nicht doppelt. Er bekommt noch einmal drei Töchter und sieben Söhne. Warum nicht doppelt? Weil diejenigen, die bereits gestorben sind, für den Gott der Lebenden zählen. Er ist der Herr, nicht nur der Toten, auch der Lebenden, nicht nur der Lebenden, auch der Toten. Dann gibt es jenes kuriose Beispiel aus Matthäus 23, wo die Sadduzäer zu Jesus kommen, weil sie die Engelwelt leugnen, weil sie ein Fortleben nach dem Tode leugnen und auch eine Auferstehung leugneten. Es waren die liberalen Theologen der damaligen Zeit, während die Pharisäer die Auferstehung bekannten. Und sie konstruieren dort ein eigenartiges Beispiel. Sie sagen, da ist eine Frau und ihr Mann ist gestorben und nach dem Gesetz Israels heiratete sie dessen Bruder. Und der starb auch und dann wieder ein zweiter Bruder und er hatte so viele Brüder, dass sie schließlich mit sieben Brüdern verheiratet war. Und als der letzte starb, da stellte sich die Frau die Frage, was wird es denn sein, wenn ich einmal gestorben bin im Reiche Gottes, mit wem werde ich denn dann verheiratet sein? Das ist so ein typisches Musterbeispiel eines Gelehrtengleichnisses, wo die Dinge auf die Spitze getrieben werden. Man möchte Jesus in seiner Auferstehungshoffnung ad absurdum führen. Ich möchte einmal auslassen, was Jesus zu der Frage sagt, ob in der Ewigkeit überhaupt noch so etwas wie eine Ehe besteht. Er verneint diese Frage. Nein, er sagt etwas anderes. Er sagt, habt ihr denn nie gelesen in der Perikope des Dornbusches, wo Jehova dem Mose erscheint, dass er sich nennt den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, glaubt ihr denn, Gott sei ein Gott der Toten? Wenn er sagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs, dann leben diese heimgegangenen Väter bei ihm und leben diesem Gott der Lebenden, der über die Lebenden und über die Toten Herr ist. Ich fand ein gutes Wort in der Wuppertaler Studienbibel zu Römer 14. Kirchenrat de Bohr hat es geschrieben. Er sagt dort, sehr wesentlich ist Römer 14, 7 bis 9. Es gibt genauso ein dem Herrn sterben, wie es ein dem Herrn leben gibt. Ein dem Herrn sterben kann schwerlich in der Katastrophe einer gänzlichen Auslöschung oder einer Versenkung in ein bewusstloses Schattendasein bestehen. Der Apostel zeigt uns darum auch sogleich, dass Jesus durch sein eigenes Sterben und Auferstehen der Herr über die Lebendigen und über die Toten ist. Die Toten müssen also so lebendig sein, dass Jesus eine Herrschaft über sie ausüben kann. Paulus versichert uns, dass wir dem Herrn gehören, ob wir irdisch leben oder leiblich sterben. In 1. Korinther 12 wird uns gesagt, dass wir als Glaubende Glieder am Leib des Christus geworden sind. Ist es denkbar, dass dem Herrn ständig Glieder durch den leiblichen Tod entrissen werden? In Römer 8 hat der Apostel mit tiefem Jubel gerühmt, dass nichts uns von der Liebe Gottes in Christus Jesus trennen kann. Und er hat dabei ausdrücklich den Tod genannt, als eine Macht, die das auch nicht vermag, noch nicht einmal zeitweise. Dieser Zwischenzustand zwischen Sterben und Auferstehung in der Gleichheit Jesu ist ganz gewiss ein Wartestand, ein Entkleidetwerden, wie Paulus es sagte, ohne nackt erfunden zu werden, damit wir dort dem Herrn wohlgefallen können. Ich möchte dazu lesen das Wort aus Offenbarung 6, 9 bis 11, von dem ich vermute, dass es wahrscheinlich nicht von den Gliedern der Gemeinde gesagt wird, sondern eher von den Märtyrern Israels, die auch um des Wortes Gottes, das ihnen anvertraut ist, geschlachtet worden sind. In vielen, vielen Jahrtausenden und Jahrhunderten, um der Auserwählung willen, nur deshalb, weil sie Juden waren. Offenbarung 6, 9 und folgende. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, das heißt unter dem himmlischen Räucheraltar, die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Das Zeugnis Jesu, sagt die Offenbarung, ist der Geist der Prophetie. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Despot, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Ich glaube, das ist nicht die Weise der Märtyrer Jesu in der Gemeinde Jesu. Da ist ein Stephanus, der unter dem Steinhagel der jüdischen Feinde tot zusammenbricht und der da ausruft: Herr, gedenke ihnen diese Sünde nicht, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Aber auch dieser Ruf nach Rache ist berechtigt. Denken wir doch nur an die 6 Millionen ermordeter Juden in den KZs im Zeichen Deutschlands und der Nazi-Herrschaft. Da wird es nicht eine billige Gnade und billige Erstellung für Herrn Hitler geben. Das glauben Sie nur ja nicht. Bis wann, o Herr, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und jetzt kommt etwas Eigenartiges. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Ist also eine entspannte Ruhe, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Ein weißes Gewand, eine weiße Stola, das ist nicht das, was ein Römer normalerweise anzog, sondern das war ein Überwurf. So wie wir uns schnell etwas überwerfen, wenn wir überrascht werden von einem plötzlichen Besuch. Damit wir nicht entkleidet sind, damit wir nicht nackt erfunden werden. Es hat einmal ein Ausleger gesagt, dieses Gewand ist ein Zwischengewand, offensichtlich eine glänzende Lichteshülle für die Geistseele, die dort drüben beim Herrn ist. Und zwar ein Zwischengewand im Zwischenzustand bis zur Auferstehung, wo wir dann den Geistesleib empfangen werden als das eigentliche Ziel. Nun, wir haben im Text des Paulus von einem Zelt gehört und von einem Wohnbau. Das Zelt unseres Leibes, keineswegs ein lustiges Pfadfinderzelt, sondern ein Zelt, in dem wir seufzen und beschwert und belastet sind. Und dann den Wohnbau, den Tempel aus den Himmeln, der bereits dort für uns bereitsteht. Dieses Zelt kannten die Väter des Glaubens. Sie wussten etwas von der Wanderschaft in diesem Zelt, von dem Abbruch dieses Zeltes, von dem Wiederaufbau dieses Zeltes und vom endgültigen Verfall dieses Zeltes. Hebräer 11, 8 bis 11 lesen wir dazu. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Derselbe Grundgedanke, Zelt der Wanderschaft, das dem Verfall entgegengeht, geschildert von Paulus, dem Zeltweber, getragen von allen Heiligen, auch schon des alten Bundes, und jene bleibende Wohnung aus dem Himmel. dieses Zelt erscheint in Johannes 1, Vers 14 in einer eigenartigen Weise. Dort heißt es von dem Logos, von dem Worte Gottes, dem präexistenten Christus vor seiner Menschwerdung. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, eigentlich er zeltete unter uns. Und ich habe eine englische Übersetzung gefunden, dort steht, he tabernacled among us. Das heißt, er schlug das Stiftszelt seines Leibes auf, in unserer Mitte. Und wir haben heute Morgen ausführlich über die Dreieinheit unserer Existenz gesprochen, am Bilde der Stiftshütte, wo der Vorhof unseren Leib schildert. Der Vorhof mit seinen 60 Stangen und mit seinen 48 Brettern und mit seinen Zeltbehängen, die diesen Zaun bilden, wo das Heiligtum mit seinen Schaugeräten und Demonstrationsgeräten unsere Seele bildet, sodass wir sagen können, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und wo das Allerheiligste, der Sprachort, unseren Geist abschattet, dort, wo die goldene Bundeslade des Wortes steht, auf deren goldenen Deckel der Versöhnung der Herr erscheint, in der leuchtenden Herrlichkeitswolke und von dort aus seine Offenbarung kundtut, in unserem Geiste. Leib, Seele und Geist. In einer wunderbaren Weise auch dargestellt in dem Ereignis, als Jesus Christus Fleisch und Blut der Kinder angenommen hat. Und der Vorhang versinnbildlicht ja wirklich sein Fleisch, so wie es in Hebräer 10, Vers 20 heißt. Nun möchte ich einmal eine Frage stellen. Später wurde ja diese Stiftshütte beiseite geschoben, beiseite gelegt. Sie wurde nicht mehr benötigt. Als Salomo, der Friedensfürst, der das Volk Gottes zur Ruhe Gottes führt, und der ein Vorbild ist für unseren Herrn Jesus Christus in seinem Friedensreich, den Tempelbau errichtet. Der Tempelbau, ein Vorbild für unseren Wohnbau aus den Himmeln, den wir erhalten werden, wenn unser Leibeszelt abgebrochen wird. Damals wurde auch die Stiftshütte abgebrochen. Ein kleiner Zwischengedanke. In dem Text des Paulus in 2. Korinther 5 wird von unserem kommenden Leibe in drei Wörtern geredet. Oikos, das Haus, Oikodome, die Wohnstadt und Eukaterion, die Geistleiblichkeit oder die Behausung. Jenes Wort Eukaterion finden wir im Neuen Testament nur noch ein einziges Mal in Judas 5 bis 8, wo jenes schreckliche Ereignis geschildert wird, wo jene Fürstentümer und Gewaltigen der unsichtbaren Welt ihr Fürstentum verließen, im Grundtext steht ihr Eukaterion, ihre Geistleiblichkeit, und hereinkamen in die fleischliche Existenz, um zu den Töchtern der Menschen einzugehen und durch sie Erstgeborene auf Erden zu zeugen, die ihre Medien sein würden, ihre Einfallspforten auf dieser Erde, die Titanen und Riesen der Vorzeit, die Männer des Namens, das heißt der okkulten Praktiken. Sie verließen ihre Geistleiblichkeit. Aber das nur als Nebengedanke. Nun die Frage, wo blieb eigentlich die Stiftshütte? Nach 1. Könige 8, Vers 4 wurde sie mit allen ihren Bestandteilen in den Zellen des Tempels eingelagert. Wir würden sagen eingemottet. Und dort blieb sie auch und dort verschwand sie später, wahrscheinlich bei jenem ersten Tempelbrand, bei jener ersten Tempelvernichtung. Sie wurde einfach nicht mehr benötigt. So wie auch unser verweslicher Leib, der im Sterben dahin geht, einmal nicht mehr benötigt wird, mit allen seinen Elementen. Aber ein Element aus der Stiftshütte wurde hinübergetragen in den neuen Tempel, dort aufgestellt und dort weiterverwendet, die Bundeslade, der Kasten des Wortes, der Thron Jehovas, der Erscheinungsort seiner Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt gut aufgepasst haben, dann wissen wir, das ist unser Geist. Ich möchte sagen, wenn wir an heute Morgen denken, weil unsere Seele die Möglichkeit hat, in den Heiligtumsbereich des Geistes einzuziehen, einzuwandern, sich zu verankern im Allerheiligsten der Hoffnung, dass unsere Geistseele bewahrt wird in diesen neuen Tempelbau des Leibes hinein. Das muss auch so sein. Ich habe heute Morgen das Wort gelesen aus 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Ich möchte es doch noch einmal lesen für die Geschwister, die heute Morgen nicht dabei waren. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Dort heißt es: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde unverklagbar bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Der wird es auch tun. Unser Geist und unsere Seele mit allen Bauplanen und Grundkonzeptionen unserer Persönlichkeit und unseres Lebens, mit der ganzen Biografie unseres Daseins, auch unseres geistlichen Werdens, wird hinübergerettet in jene Behausung aus dem Himmel. Das muss so sein. Wir werden wissen, wer wir sind, wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus stehen, wenn alles offenbar wird, was wir getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse, wo ein jeder von uns Lob empfangen wird von dem Herrn, aber auch Feuergericht, sodass Holz, Heu und Stoppeln verbrennen werden und nur Gold, Silber und edle Steine sich bewährt haben, die auf dem Christusgrund aufgebaut sind. An jenem Tage werden wir ganz genau wissen, von wem der Herr redet und mit wem er redet. Wir werden nicht zu ihm sagen: Herr, wen meinst du denn? Wir werden uns umschauen in der Menge unserer Brüder und Schwestern. Nein, alles wird ausgebreitet sein und wir wissen es. Unser ganzes Leben rollt ab wie ein Film. Das muss der Herr tun. Das wird für mich ganz bestimmt beschämend werden und für dich und vielleicht auch. Aber der Herr kann es sich nicht ersparen um der Vollendung seiner Gemeinde willen, die er ja ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas vor dem Throne seines Vaters darstellen will. Hinüberbewahrt in das neue Dasein. Der Apostel Paulus hat, wenn er mit Griechen sprach, dieses Beispiel nicht verwenden können. Von dem Stiftszelt, das abgebrochen wird, das eingelagert wird, so wie die Knochen und Bestandteile unseres Leibes eingelagert werden im Grabe und in der Erde bei unserem Sterben. Da musste er ein anderes Beispiel verwenden. Er konnte nicht reden von der Bundeslade, der Erscheinung Jehovas aus dem Allerheiligsten, die hinübergetragen wurde in das neue Heiligtum, den Tempel Gottes. Er hat ein Beispiel aus der Biologie genommen, das die Griechen auch kannten. Er hat gesagt: Unser gegenwärtiger Leib, unser verweslicher Leib der Sünde und des Todes, ist wie ein Samenkorn, das man in die Erde legt und das dort in der Erde verwest. Es bleibt von diesem Samenkorn überhaupt nichts mehr übrig. Und dann sagt er: Der neue Leib der Herrlichkeit, das ist die Pflanze, die da werden soll, aus dem Samenkorn. Nicht wahr? Und wenn Sie den Samen einer Kastanie anschauen und den Kastanienbaum, da ist doch ganz gewiss ein wesentlicher Unterschied. Oder wenn Sie einen Salatsamen anschauen und den fertigen Kopfsalat, auch da ist ein Unterschied. Oder wenn Sie unter dem Mikroskop den Samen eines Elefanten anschauen und dann das fertige Tier, auch da ist ein Unterschied. Ich denke, der Same ist verwest, der Same der Pflanze. Auch da gibt es eine Brücke. Hier kann er nicht von der Brücke der Bundeslade sprechen. Es ist der Träger der gesamten Erbinformation, jener DNS, wo alle Erbmerkmale einer Pflanze gespeichert sind und chemisch niedergelegt sind, in jener Doppelhelix, die man ja auch schon manchmal in Bildern sehen kann. Der Keim, der aus dem Samenkorn herauskommt, trägt alle Baupläne der kommenden Pflanze. Und wenn man das in einem Zeitraffer sieht, dann ist das ungeheuerlich, wie dann aus diesem Verfall des Samenkornes, aus dem Keim, der herauskommt, sich schließlich die neue Pflanze differenziert und herausgestaltet durch eine Zelldifferenzierung allerersten Ranges. Das ist übrigens auch bei den Lebewesen so, bei den Tieren und bei den Menschen. Es ist überaus erstaunlich, was dort geschieht. Ja, unsere Persönlichkeit, niedergelegt in unserer Geistseele, wird mitgenommen, wird hinübergenommen, wird der Grundbestandteil sein in dem kommenden Hause, in dem kommenden Tempelhaus, das uns der Herr in der Auferstehung zur Verfügung stellt. Nun möchte ich das Wort aus 1. Korinther 15 doch wenigstens lesen, dass wir heute mit unseren wissenschaftlichen Kenntnissen und Verständnissen erst in der rechten Weise zu würdigen wissen. 1. Korinther 15, 35 bis 50. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe kommen sie? Narr, was du sähst, wird nicht Lebendiges sterbe denn. Und was du sähst nicht den Leib, der da werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem anderen der Samen. Gott aber gibt ihn einen Leib, wie er gewollt hat, und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib, seine eigene Gestalt, seine eigene Ausgestaltung. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen, ein anderes das Fleisch des Viehes, ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Denn sie haben alle zwar dieselben Erbanlagen, aber eine andere Chromosomenzahl. Und davon hängt es ab, ob aus einem Samen ein Elefant, ein Mensch, ein Fisch oder ein Adler wird, eine Kastanie, ein Salat oder eine Petersilie. Der Bauplan, der innewohnende Bauplan. Bis dorthin. Ich möchte mit einem letzten Gedanken schließen, weil ich doch noch einige Minuten Zeit habe. Jene Stiftshütte war ja das Wanderzelt in der Wüste. Und wenn wir einmal nachschauen, dann wissen wir, diese Wanderung fand statt zwischen der Erlösung aus Ägypten, Exodus, und dem Eingeführtwerden des Volkes Gottes in die Ruhe Gottes, in die vorläufige Ruhe Gottes in Kanaan. Die endgültige Ruhe Gottes, die dem Volke Gottes noch vorbehalten bleibt, kommt erst im messianischen Reiche. Wüstenwanderung im Stiftszelt, das ist ein Bild für unsere Leibesexistenz, die wir manchmal beschwert sind und seufzen. Diese Stiftshütte hatte nun 42 Ruhestationen. Wenn Sie einmal zu Hause nachzählen, dann dürfen Sie Ramses nicht mitzählen. Dieses war ja der Ort des Auszuges. Sukkot ist die erste Ruhestation. Und Sie müssen die doppelte Nennung von Namen weglassen. Dann haben Sie 42 Stationen, 6 mal 7. Genauso wie es 42 biblische Generationen zwischen Abraham und Christus gibt. Matthäus 1 steht dies geschrieben. Und die biblische Generation zählt nach dieser Bestimmung von Matthäus 1, 47,6 Jahre. Und so wie es vielleicht auch 42 biblische Generationen geben wird zwischen der Thronerhöhung Jesu Christi und seiner Wiederkunft. Aber das lasse ich einmal offen. Die erste Station unserer Leibesexistenz ist der Ruheort Sukkot. Zelte oder Hütten, wie kann es auch anders sein? In Psalm 139 heißt es von unserem embryonalen Werden: Du überhütetest mich. Du gabest mir, Sukkot, eine Leibeshütte. Das Zelt des Leibes, von dem Paulus spricht. Und das Ende aller 42 Ruhestationen der Stiftshütte, das ist der Jordan, der Todesstrom, der in das Tote Meer hinabfließt. Dort lagern sie zu Beth Jesimoth, dem Haus der Wüsteneien, bis Abel-Sittim, Vergänglichkeit der Akazien. Das ist das Ende, unser kreatürliches Ende im Sterben. Haus der Wüsteneien, das Grab, Vergänglichkeit der Akazien, die ein Bild für das Menschentum sind. Todesstrom. Diesen Todesstrom musste Israel erst überschreiten, um in die Ruhe Gottes einzugehen. Und wenn man die Namen, die dazwischen liegen, einmal sieht und einmal hört, ich habe mir die Mühe gemacht, sie alle nachzuschlagen im Namensbüchlein, dann wird eine Charakteristik gegeben für unsere gegenwärtige Zelt- und Leibessituation. Da gibt es Zelte, Versammlungen und Lagerung. Da gibt es Schlamm, Morast, Kot und Sumpf. Da gibt es Dunkelheit, Höhlen und Schluchten, Berge, Wüsten und wilde Tiere, Ruinen und Trümmern. Wie mancher steht vor den Trümmern und Ruinen eines sorgfältig geplanten Lebens. Ihm wird alles zusammengehauen im Zeichen des Kreuzes, alle Konzeptionen seines Lebens durchkreuzt, der Zettel zerrissen, weil Gott eine andere Planung hat. Da gibt es Schläge, Bitterkeit, Leid, Angst und Schrecken. Da gibt es Bande, Fesseln und Haft. Alles Namen dieser Ruhestätten für die Stiftshütte, für das Zelt. Da gibt es die Gesetzlosen. Da gibt es aber auch die Heiligen, allerdings versucht und erniedrigt. Wenig Erfreuliches, Klarheit, Schönheit, gelegentlich auch süße Annehmlichkeit, Fruchtbarkeit, Gütigkeit, manchmal auch Glückseligkeit. Aber das Ende ist der Übergang zum Jenseitigen. Wer zieht als erster durch den Todesstrom Jordan hindurch? Die Bundeslade, getragen von den Priestern. Geist und Seele bewahrt für jenen wunderbaren Tempel des Wohnhauses Gottes, das für uns schon bereitsteht in den Himmeln. Ich möchte schließen und den Text des Apostels Paulus noch einmal lesen aus 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir einen Wohnbau aus Gott, ein Haus nicht mit Händen bereitet, ein ewiges in den Himmeln. Denn in diesem Zelte oder in diesem Zustand freilich seufzen wir, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Wenn wir auch als Entkleidete nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die wir in dem Zelte sind, seufzen beschwert, belastet, weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu ausgerüstet hat, ist Gott. Er hat uns auch das Angeld des Geistes gegeben. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, solange wir unsere Heimat in dem Leibe haben, sind wir fern der eigentlichen Heimat, weg vom Herrn. Denn durch Glauben wandern wir und nicht durch Schauen. Wir sind aber frohgemut und haben sogar Wohlgefallen daran, aus der Leibesheimat auszuwandern und sofort in die Heimat beim Herrn einzuwandern. Darum setzen wir unsere Ehre darein, ob wir nun schon daheim sind beim Herrn oder noch in der Fremde, fern der Heimat, ihm wohlzugefallen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Amen.
Darf ich noch einen Satz zufügen? Gerne. 42. Station, der Jordan. Der Einzug ins verheißene Land durch den Jordan. Elia auf dem Wege im feurigen Wagen gen Himmel. Die letzte Station, der Jordan. Was ist immer bei dem Jordan geschehen? Damals bei dem Einzug ins verheißene Land, damals bei Elia. Die Todeswasser mussten weichen. Die Heiligen Gottes, die Auserwählten, gingen hindurch durch den Jordan, ohne vom Todeswasser berührt zu werden. Dürfte eine Botschaft auch für uns sein. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken für dein Wort. Wir danken, dass deine Worte Geist und Leben sind. Wir möchten dir danken, Vater, dass du in deiner Treue uns berufen hast, hinein in die Gemeinschaft deines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir möchten danken, Herr Jesu, dass wir mit dir in allem eins gemacht worden sind, in deinem Tod, in deiner Auferstehung, in deiner Himmelfahrt, in deinem Sitzen zur Rechten der Majestät Gottes. Wirke es durch die Kraft deines Geistes auch in unserem Leben aus. Gib uns die Gnade, dass dein Wort, auch das Wort heute Abend, uns ein lebendiges Hoffnungswort ist. Nimm noch einmal Dank für die Tage, die wir hier sind. Nimm Dank für alle Ruhe, für alle Stille, für alles Gute und Schöne, das wir hier in diesem Hause haben dürfen. Für alles geben wir dir die Ehre, den Dank. Wir beten dich an. Amen.
Amen.